Sony hat dieser Konsolengeneration ziemlich gerockt. Nicht nur was die Verkaufszahlen angeht, sondern auch was die Qualität der Exklusivtitel angeht. Von Uncharted 4 und Horizon Zero Dawn über Spider-Man bis hin zu God of War. Alle Titel haben sehr gute Wertungen erhalten und sehen echt atemberaubend aus. Jetzt zum Ende der Konsolengeneration erscheint 3 Jahre nach der Ankündigung der E3 2016 der nächste Exklusivtitel Days Gone. Mein Kollege Alexander Solisch hat sich den Titel bei Release geschnappt und schon einige Stunden investiert. Also Alex, haben sich die 3 Jahre Wartezeit in deinen Augen gelohnt?
Ja, schon. Wobei ich das erst endgültig beurteilen kann, wenn ich die Story komplett durchgespielt habe.
Okay, dann lassen wir die Story erstmal stehen und fangen mit dem Technischen an. Wie ist denn so die Grafik? Kann sie mit den anderen Exclusives mithalten?
Ganz klares Ja. Diese Detailverliebtheit im Design der Welt habe ich in solchem Maße das letzte Mal bei Bloodborne gesehen. Wobei ich hier das Design der Welt betonen muss, denn manche NPCs sehen außerhalb von Cutscenes wirklich nicht so geil aus und haben relativ steife Gesichtsanimationen. Das geht vor allem dann, wenn man beispielsweise Nebenquests bei ihnen annimmt.
Ja gut, das ist ja jetzt nicht unüblich. Bei Horizon Zero Dawn waren die Dialoge mit NPCs für Nebenquests teilweise auch etwas hölzern animiert. Welcher Aspekt gefällt dir denn bisher am besten an Days Gone?
Ich find's einfach geil, endlich mal ein gutes Survival-Spiel mit Walking Dead Flair zu haben.
Okay, wie meinst du das? Inwiefern hat das Spiel denn Walking Dead Flair?
Naja, mein favorite Character aus The Walking Dead ist Daryl. Wer hätte das gedacht? Was macht Daryl aus? Abgesehen von seiner zotteligen Frisur und seinem Charakter? Genau. Sein Bike, sein Style und seine Armbrust. Und genau das hat man mit dem Protagonisten Deacon St. John. Das Spiel macht einem ziemlich schnell klar, dass dein Bike dein Allerheiligstes in diesem Spiel ist. Wobei ich zugeben muss, dass ich das Bike lieben lernen musste, da ich am Anfang absolut nicht mit dem Handling klarkam und fast zum Tutorial draufgegangen bin. Und ja, Deacon ist halt auch ein Biker, dementsprechend gekleidet und man bekommt im Verlauf des Spiels eine Armbrust. Die raue, distanzierte Persönlichkeit von Daryl hat er meiner Meinung nach auch noch.
Man erkennt die Überschneidungen. Mhm. Und was macht das Bike zu deinem wichtigsten Item im Spiel, abgesehen davon, dass es dich von A nach B bringt? Ich habe nämlich gelesen, dass es in Days Gone keine anderen Transportmöglichkeiten geben soll.
Das ist soweit korrekt und sobald du deiner ersten Horde begegnest, weißt du auch ganz genau, wieso dein Bike so extrem wichtig ist. Zudem kannst du nur an deinem Bike und an Schlafplätzen speichern. Abgesehen davon kannst du dein Gefährt im Verlauf des Spiels upgraden, was dir unter anderem später ermöglicht, Reservemunition mitzuführen. Und glaub mir, die willst du.
Herrscht da echt so eine Munitionsknappheit? Wirkt spontan etwas heftig, wenn man bedenkt, dass das Alleinstellungsmerkmal von Days Gone der Kampf gegen diese Zombie-Horden sein soll.
Ja, Days Gone ist halt tatsächlich ein Spiel, das ich meiner Meinung nach zu Recht Survival-Spiel nennen darf. Zu Beginn des Spiels hatte ich massive Probleme mit den Ressourcen, sowohl mit der Munition als auch mit dem Benzin. Es gibt nichts Abgefuckteres, als mit dem Bike liegen zu bleiben und nach Benzin suchen zu müssen, denn genau dann findest du keins. Und man kämpft nicht gegen Zombies, sondern gegen sogenannte Freaker.
Okay, was ist da der Unterschied? Auf mich wirken sie eher wie so schnelle Zombies à la World War Z.
Nun, die Freaker kann man sich eher wie die Infizierten aus I Am Legend vorstellen. Ja, es waren mal Menschen, sie wurden mit einem Virus infiziert und bewegen sich nur Horden. Da enden aber auch die Gemeinsamkeiten mit Zombies. Die Freaker kann man nämlich nicht ausschließlich durch Kopfschüsse und Verbrennungen töten, sondern auch ganz normal, indem man den restlichen Körper mit Blei vollpumpt. Zudem agieren sie meiner Meinung nach auch wesentlich intelligenter als Zombies, handeln also nicht nur instinktiv, sondern gehen überlegt vor. Und sie unterliegen gewissen Naturgesetzen. Nachts sind sie eher aktiv, um vermehrt auf den Straßen zu finden. Tagsüber ist ein Großteil von ihnen in den Nestern.
Na gut, für mich bleiben Zombies am Ende. Bist du denn schon einer Horde begegnet?
Tatsächlich bin ich schon einigen Horden begegnet und Junge, da geht dir die Pumpe hoch, wenn du gerade nicht mit ihnen rechnest, was der Regelfall ist. Ich habe bisher auch nur eine einzige Horde ausgeschaltet. Ich war nämlich auf dem Weg zu einem bestimmten Punkt auf der Map und habe auf dem Weg dahin eine Höhle entdeckt. Tja, da hat eine Horde gerade ihren Mittagsschlaf gehalten, den ich leider unterbrochen habe. Die haben mich ratzfatz aus der Höhle gejagt und ziemlich schnell umgelegt, weil mein Bike zu weit entfernt war. Nach dem Respawn bin ich dann aber wieder hin, weil ich gerade ganz gut ausgerüstet war und wusste, was auf mich zukommt. Ein paar Granaten und Molotow später habe ich die Horde dann auch besiegt. Ich muss allerdings gestehen, dass die Horde nicht so riesig war wie die anderen, denen ich schon begegnet bin.
Hat es sich denn wenigstens gelohnt, so viele Ressourcen dafür aufzuwenden? Ich meine, du hast ja eben gesagt, dass man bei Days Gone öfter mal mit Ressourcenmangel zu kämpfen hat.
Naja, geht so. Ich habe halt eine Trophäe bekommen, weil es meine erste Horde war. Aber es gibt auch noch einiges mehr zu looten und entdecken in der Welt von Days Gone.
Ja, und was das ist, das erzählt euch mein Kollege Alex gleich im zweiten Teil unseres Talks zu Days Gone.
Kern Campus.
Ja, kommen wir zurück zu Days Gone. Das ist der neueste Exklusivtitel aus dem Hause Sony und spaltet gerade etwas die Gamer-Community und Presse zugleich. Mein Kollege Alexander Solisch hat uns eben schon viel über die Technik und die Freaker erzählt. Alex, was gibt es denn sonst noch so zu looten in der Welt der Freaker?
Also abgesehen von Munition, Schrott und Benzin und all dem, konnte ich die ganzen Ohren der Freaker looten und es gab Audiofiles, die man einsammeln kann.
What the fuck? Da zieht sich die nächste Parallele zu Daryl. Man sammelt Ohren. Mhm. Was zur Hölle macht man damit?
Alter, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das passt echt zu Daryl aus der zweiten Staffel. Da war eine Szene. Ja, die Ohren kann man in den verschiedenen Camps gegen Campmarken eintauschen. Das ist quasi die Währung, um Waffen, Supplies zu kaufen oder das Bike abzugraden, vollzutanken oder halt zu reparieren.
Unterscheiden sich die Camps denn wesentlich oder sind die einfach Schema F auf der Map verteilt worden?
Nee, ganz im Gegenteil. Also die drei Camps, bei denen ich bisher war, unterscheiden sich schon etwas. Die Campleader sind natürlich der wesentlichste Unterschied zwischen den Camps, aber sie werden auch unterschiedlich geführt, beziehungsweise sie haben unterschiedliche Funktionen. Also, man kann in allen Camps prinzipiell dasselbe tun und die Campmarken, die ich eben erwähnt habe, zählen auch nur für die jeweiligen Camps. Im ersten Camp kann man beim Waffentypen allerdings nur Munition kaufen und keine Waffen. Dafür kann man dort das Bike aufpimpen. Im zweiten hingegen kann man zwar Waffen kaufen, aber darf man nicht das Bike aufpimpen, sondern nur auftanken und reparieren. Im dritten kann man dann tatsächlich beides tun und dort bekommt man auch die hochwertigsten Waffen und die besten Upgrades fürs Bike. Allerdings weiß ich noch nicht, ob es noch mehr Camps gibt.
Okay, ich sehe, da ist auf jeden Fall Abwechslung da. Es sind ja in letzter Zeit sehr viele Open-World-Games erschienen und viele Spieler sind diese riesige Welle langsam ja, ein bisschen leid. Wie groß ist also Days Gone und welche Elemente aus anderen Open-World-Games bedienen sich da?
Also für mich persönlich ist die Welt jetzt nicht so riesig, kann aber auch daran liegen, dass die letzten beiden Spiele, die ich gespielt habe, Assassin's Creed Odyssey und Red Dead Redemption 2 waren und diese Maps waren einfach gigantisch. Und ja, Days Gone bedient sich so ziemlich aller typischen Open-World-Elemente. Es gibt feindliche Lager, die man ausräuchern muss, dort bekommt man dann Blueprints für neue Crafting-Items. Es gibt Nero-Stationen, dort bekommt man dann eben entweder diese Tonbänder, die mehr über die Geschehnisse vor dem Spiel preisgeben. Die werden übrigens über den Lautsprecher des Controllers ausgegeben, was ich persönlich mega nice finde. Oder man erhält halt Injektoren, mit denen man entweder seine Gesundheit, Ausdauer oder den Fokus erhöhen kann. Der Fokus ist der Slow-Motion-Modus beim Zielen. Auf der Map wird einem auch noch für jedes Detailgebiet angezeigt, was man noch so tun kann. Abgesehen von dem, was ich gerade genannt habe, gibt es noch Kleinigkeiten wie beispielsweise Wahrzeichen suchen.
Okay, also ich sehe, man folgt auch hier dem Trend der RPG-Elemente in Open-World-Games, wenn man da Fertigkeiten freischalten kann und so weiter. Kommen wir doch mal zum Gameplay. Wie spielt es sich?
Puh, also wie gesagt, mit dem Bike muss man erstmal warm werden, danach macht das Fahren mega Spaß. Der Nahkampf ist relativ simpel gehalten. Es gibt eine Art von Angriff und man kann ausweichen. Das Ausweichen sieht ziemlich bescheuert aus, so ein Purzelbaum wirkt einfach etwas unglaubwürdig. Ein Dash wie bei God of War wäre wesentlich glaubwürdiger gewesen. Und die Shootouts, naja, die sind jetzt auch nicht das Wahre. Die Gegner sind nicht die hellsten, man kann sie leicht flankieren und das Fadenkreuz... Das Fadenkreuz kann man meiner Meinung nach viel zu schlecht sehen, um wirklich gut zielen zu können, zumindest bei den Sturmgewehren. Das Schleichen und die entsprechenden Kills klappen recht gut. Looten und Craften macht auch eine Menge Spaß.
Okay, das klingt jetzt nicht so begeistert. Sind die Missionen denn abwechslungsreich?
Geht so. Es gibt halt eine Handvoll Missionsmuster, die immer wieder auftauchen, was ich aber nicht allzu schlimm finde, da es in nahezu jedem Open-World-Spiel so ist. Days Gone vertuscht das Ganze ganz gut durch die bisher gut erzählte Story.
Okay, na wenigstens das. Aber ich denke, über die Story unterhalten wir uns mal, wenn du sie jetzt auch wirklich beendet hast. Was findest du denn an dem Spiel so richtig schlecht?
Traurigerweise den technischen Zustand. Das Spiel leidet unter so vielen kleinen Bugs wie Tonaussetzern, nachladenden Texturen, Gegner, die durch Decke und Boden glitschen, Framerate-Drops und abrupten Animationswechseln. Beispielsweise, wenn es schneit oder es von der Nacht in den Tag übergeht. Nachts sind zum Beispiel Flammen im Camp an und wenn man gerade im Tag-Nacht-Wechsel an so einer Flamme steht, sieht man gelegentlich, wie die Animation einfach abrupt aufhört. Dasselbe gilt beim Schnee, wenn man das schneiende Gebiet verlässt. Also für einen AAA-Exklusivtitel ist das ein absolut inakzeptabler Zustand. Diese Bugs sind zwar keine Gamebreaker, aber sie reißen dich leider aus der sonst unfassbar glaubhaften Welt. Das finde ich sehr schade, weil damit eine Menge Potenzial verloren geht und der Ruf der PlayStation Exclusive jetzt etwas darunter leidet.
Ja, eigentlich komisch. Man kennt eigentlich die Exclusive Games immer nur sehr hochwertig gepolished. Ungewöhnlich, dass da so viele technische Mängel gibt. Ja, vielen Dank für den Einblick, Alex. Also wer Bock auf ein knackiges Survival-Open-World-Spiel mit Walking Dead-Flair Wannabe-Zombies, wunderschöner Grafik und glaubhafter Welt hat, der sollte zuschlagen, sofern er über kleinere Bugs wie Tonaussetzer und nachladende Texturen hinwegsehen kann. Alle, die noch unentschlossen sind, können gerne auf die endgültige Review warten. Eventuell werden bis dahin auch die technischen Mängel dann gefixt sein.